Meine Freunde, ich habe in diesen Tagen eine Menge Briefe bekommen mit allerhand Anfragen und Protesten. In einem Brief war es eigentlich am klarsten ausgedrückt. Ist das eigentlich Ihre eigene Meinung, die Sie hier verkündigen, oder ist das die Lehre Ihrer Kirche? Und da kann ich nur antworten, es ist die Lehre der Bibel. Lesen Sie das Neue Testament, ich komme gleich noch drauf. Und sehen Sie, da habe ich gedacht, solange Sie die Meinung von Pastor Busch hören, sind Sie betrogene Leute. Da haben Sie nichts von gehabt. Sie müssen, wissen Sie, was Sie müssen? Sie müssen die Stimme Jesu hören. Der hat sich den guten Hirten genannt. Die Stimme des guten Hirten. Und ich möchte ihn auch jetzt bitten, dass Sie seine Stimme hören, während ich rede. Wir wollen ihn darum bitten. Herr Jesus, du Hirte deiner wahren Gemeinde, du Erlöser der Deinigen, du auferstandener Herr, lass doch, während ich meine schwachen Worte sagen, deine Hirtenstimme erklingen und gib, dass suchende Herzen sie hören und dir folgen. Amen. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, was soll man denn tun? Ich fange mit einem kleinen Erlebnis an, das saß ich vor einiger, das ist schon geraume Zeit her, in dem Büro eines großen Industriellen im Ruhrgebiet. Wissen Sie, so Bürohaus, so mit Stockwerke, Glas ringsum. Ich hatte eigentlich was sehr Äußeres mit ihm besprechen wollen. Und dann sagt er, ist es schön, wenn man Pastor mal gerade zur Hand hat. Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen. Darf ich? Klar, sage ich, fragen Sie. Und da sagt er, sehen Sie, ich habe so viele Vorträge gehört in den letzten 10 Jahren über das Thema der Christ und die Wirtschaft, der Christ und die Aufrüstung, der Christ und die Politik, der Christ und die, was weiß ich, die Großmutter. Kennen Sie nicht, der Christ und. Aber es hat mir nie jemand gesagt, was denn das eigentlich ist, ein Christ? Das kann wohl gar keiner sagen, Herr Pfarrer, ja? Das wissen Sie auch nicht. Können Sie mir klipp und klar sagen, was ist denn das, ein Christ? Das ist ein Problem. Ich kenne Leute, die sagen, ich habe noch nie geklaut, also bin ich ein Christ. Das könnte natürlich ein guter Konfuzianer oder man mit einer genauso gut sagen, nicht wahr? Ich glaube an Herrgott. Ja, so bin ich ein Christ. Meine Freunde, der Teufel glaubt auch an Herrgott. Der ist kein Gottesleugner, der weiß genau, dass Gott lebt. Und Sie können Teufel nicht als Christen bezeichnen, oder doch? Sagt er, sehen Sie, weiß kein Mensch, was ein Christ ist. Wissen Sie es? Dann habe ich gesagt, ich will es Ihnen sagen. Setzen Sie sich gut hin, halten Sie sich gut fest. Ich will Ihnen sagen, was ein Christ ist. Das hat am allerbesten Luther ausgedrückt in der Erklärung zum 2. Artikel. Ein Christ ist ein Mensch, der so sagen kann: Ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist, der mich verlorenen und verdammten Menschen, der Rektor, verdammten Menschen, da nickte er. Das sagt ihm sein Gewissen, dass wir vor Gott verlorene, verdammte Leute sind, der mich verloren und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. auf, dass ich sein Eigen sei. Wer das sagen kann, der ist ein Christ. Und da war ein Moment Stille, und dann sagt er, das ist schön. Wie komme ich dazu, dass ich das sagen kann? Und sehen Sie, ich glaube, es gibt keinen Menschen der Welt, der nicht sagt, das ist schön. Erlöst, erworben und gewonnen von allen Sünden, von Schuld, vom Tode und von der Gewalt des Teufels mit seinem heiligen, teuren Blut, auf, dass ich sein Eigen sei. Wer möchte das nicht sagen? Aber wie komme ich dazu? Und sehen Sie, darüber möchte ich heute Abend mit Ihnen sprechen. Wie komme ich dazu? Ja, ich kann so ein paar Tipps geben. Erstens, machen Sie Schluss mit Ihrem fadenscheinigen Unglauben. Ich habe als langjähriger Pastor in der Großstadt so viel Einwände gegen die biblische Botschaft gehört. Und das war alles so ein fadenscheiniger Quatsch. Ich bitte Sie, es geht um die Ewigkeit für Sie. Machen Sie mit Ihrem fadenscheinigen Unglauben Schluss. Weil Sie müde sind, erzähle ich für alles jetzt Beispiele heute Abend. Das ist Jahre zurück, das war im Kriege, da hatte ich die Seelsorge in einem großen Krankenhaus. Und da komme ich in die Privatstation und gehe von Zimmer zu Zimmer und da will ich an ein Zimmer anklopfen. Da steht ein Schildchen mit dem Namen, das war ein bekannter Geschäftsmann in Essen. Und da kommt die kleine Schwester gestürzt und sagt, Herr Pfarrer, nicht! Warum nicht? Der Herr hat sich jeden Besuch eines Pfarrers verbeten. Der will das nicht. Sag ich, Schwester, ich habe Nerven wie Stahl sein. Ich habe angeklopft, nein, ging ich rein. Ich hatte den Mann nur, den kannte ich im Namen nach von Reklame, wissen Sie, bekannter Geschäftsmann. Dann sage ich, guten Tag, ich bin der Pastor Busch. Ah, oh, sagte, von Ihnen habe ich viel gehört, Sie dürfen mich ruhig mal besuchen. Ich sage, das ist reizend. Da sagte aber nicht wahr, mit Ihrem Christentum lassen Sie mich in Ruhe. Sage ich, was ein Pech. Genau davon wollte ich mit Ihnen reden. Da sagt er, also wissen Sie, Herr Pfarrer, der Mann war also schwer krank. Alter Herr, graue Haare. Kann mir nicht passieren. Und da sagt er, wissen Sie, Herr Pfarrer, also mit dem Christentum sind wir nicht kommen. Als Junge ist mir, da musste ich Lieder lernen, und wenn ich sie nicht konnte, da wurde ich richtig Prügel. Und ich habe mir dann als Mann eine Weltanschauung zurechtgebaut, in der sind Haeckel, Naturwissenschaftler, und Nietzsche die Säulen. Da sah ich rot, ich bin leider etwas schnell ärgerlich. Ich sagte, hören Sie mal, alter Herr, wenn mir ein 17-jähriger Junge in der Pubertät erzählt, er hätte Nietzsche seinen Propheten gemacht, dann sage ich, na ja, das ist eine Übergangserscheinung, nicht? Aber wenn Sie am Rand der Ewigkeit, Sie werden in Kürze vor Gott stehen, mir solche Dinge sagen, das ist ja furchtbar. Haeckel, das ist doch überholt, da glaubt ja kein Naturwissenschaftler mehr dran. Ich bitte Sie. Und dann fiel mir ein, ja halt, im Krankenhaus darfst du nicht so explodieren. Da muss man mit Sandpfötchen kommen und da schalte ich runter auf den ersten Gang und sagte, alter Herr, ich will Ihnen was sagen. Sehen Sie, damals waren meine Kinder noch klein. Wenn meine Frau abends die Kinder ins Bett bringt, dann singt sie mit ihnen Abendlied. Und wenn ich an einem Schreibtisch sitze, höre ich das. Und dann lege ich meinen Füllfederhalter weg und höre zu. Und da habe ich es am allerliebsten, wenn sie das Lied singen, ich habe es neulich schon zitiert, das einfache Kinderlied, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten. der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Und ich will ihm was sagen, ein Mann kann es nach allen Kämpfen seines Lebens nicht weiterbringen, als er sagt, ich freue mich, dass ich dem König der Könige und dem guten Hirten, dem Heiland der Welt, gehöre mit Leib und Seele. Und wie ich das sagte, dieses Lied zitierte, ich habe es ganz aufgesagt, unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und habe unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide. Und da sehe ich auch immer mit dem alten Herrn zwei Tränen übers Gesicht laufen. Und dann sagt er bloß, so was soll ich denn mit meiner Weltanschauung machen? Da habe ich gesagt, lieber Herr, werfen Sie über Bord, werfen Sie über Bord, lieber heute als morgen. Da kann man nicht drauf leben und nicht drauf sterben, auf den Unsinn. Dieser Heiland will Ihr Heiland sein. Da kam die Schwester und ich musste gehen. Und ich weiß nicht, ob er es angenommen hat. Er ist in der Nacht gestorben. Sehen Sie, da ging mir so erschütternd auf, dass ein gebildeter Mann von Einfluss und Krebs durch die Landschaft mit Nietzsche und Haeckel, völlig passé, nicht? Überhaupt nichts begriffen von moderner Physik und so, nicht? Und der mit solchen fadenscheinigen Unsinn bringt er sich um sein ewiges Heil. Und da möchte ich Sie bitten, vor allen Dingen erstmal, werfen Sie Ihre fadenscheinige Gründe, mit denen Sie Ihren Unglauben begründen, über Bord. Raus damit. Ich kenne einen, der sagt, ich kann nicht glauben, warum nicht. Da hat er mir Räubergeschichten von einem Pastor erzählt, dass das für ein Kerl gewesen sei. Da sage ich, Mensch, die sind viel schlechter, ich kenne mich doch. Aber ich habe ja nie gesagt, dass Sie an Pastor glauben sollen. Ja, das ist der Mittler. Nein, nein, sage ich, ich bin kein Mittler. Der Bibel steht, es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Ich bin nur ein Wegzeiger zu Jesus. Und ein Wegzeiger kann krumm und schief sein, wenn man nur lesen kann, wo er hinzeigt, ja? Also weg mit den fadenscheinigen Unglauben. Fangen Sie mal an zu glauben. Sagen Sie, was ist denn Glauben? Da saß ich mal einem Kerl gegenüber. Kerl, wissen Sie, wie ein dreiteiliger Schrank. Nee. Ich nenne in meinem Herzen immer Ringelmann, weil er so ein Pullover anhatte mit so Ringeln dran, aber er hieß ganz anders. Die Frau war durch Bomben umgekommen und zwei Söhne im Krieg gefallen. Er war es mal bald am Krieg, ein armer Kerl. Und dann besuchte ich ihn. Und da sagte er, Pfarrer, bleiben Sie mit dem Christentum vom Halse. Ich habe so viel durchgemacht, ich kann nichts mehr glauben. Ich habe viel zu viel erlebt, ich glaube gar nichts mehr. Mir kann einer erzählen, was er will, ich glaube nichts mehr. Und dann habe ich gelacht und gesagt, das kann ich mir nicht denken. Sagen Sie mal, Herr Ringelmann, also er hieß anders, nicht? Ich nenne es nur so. Sagen Sie mal, Herr Ringelmann, fahren Sie mal ab und zu mit der Eisenbahn. Da sagt er, ja. Dann sage ich, dann werden Sie aber doch hoffentlich jedes Mal vorher zum Lokführer hingehen und sagen, zeigen Sie mir Ihren Führerschein. Nein, nein, sagt er, also, das kann man der Bahn doch zutrauen, dass Ihre Lokführer, wie sage ich, da, steigen Sie ein, ohne sich zu überzeugen, dass der Kerl davon erfahren kann? Sie vertrauen dem Burschen Ihr Leben an, ohne Garantien? Na, hören Sie. Das nenne ich Glauben, Herr Ringelmann, dass ich einem mein Leben anvertraue. Sagen Sie, und jetzt ab nie mehr, ich glaube gar nichts, sondern sagen Sie, ich glaube gar nichts außer der Reichsbahn. Ja, sagt er, Herr Ringelmann, gehen Sie ab und zu in die Apotheke. Ja, sagt er, ich habe immer so Kopfschmerzen, da hole ich mir so ein Migränepulver. Aber ich sah, Herr Ringelmann, aus Versehen haben Apotheker schon Gift abgegeben. Das lassen Sie doch vorher untersuchen, das Migränepulver. Nein, nein, sagt er. Herr Pfarrer, Apotheker, der versteht was, der betrügt mich da nicht. Wie sagt er, dann schlucken Sie das ununtersucht. Sie vertrauen dem Apotheker Ihr Leben an, Sie nehmen die Medizin ein, einfach im Vertrauen. Das nenne ich Glauben. Lieber Herr Ringelmann, sagen Sie nie mehr, ich glaube gar nichts, sondern sagen Sie, ich glaube gar nichts, außer Reisbahn und Apotheker. Na, und da habe ich noch so einiges durchgemacht, verstehen Sie, es kam immer mehr raus. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, und dann ist mir in meinem Leben eines Tages der eine entgegengekommen, von Gott gesandt, der von Toten auferstanden ist. In den Händen die Nägelmale, die Zeichen, dass er mich geliebt hat bis in Tod. Niemand in der weiten Welt hat so viel für mich getan wie Jesus. Niemand ist so vertrauenswürdig. Glauben Sie, dass Jesus mal gelogen hat? Nein! Das Zeugnis würde ich keinen Menschen ausstellen, nur Jesus. Und sehen Sie, da habe ich gesagt, dann will ich mein Leben Jesus anvertrauen. Ich sagte, ist das so einfach? Ich sage, so einfach, Herr Ringelmann, so einfach. Sie glauben nach allen Himmelsrichtungen, bloß dem einen, dem man wirklich glauben kann, da wollen Sie es nicht. Werfen Sie Ihre fadenscheinigen Gründe Ihres Unglaubens über Bord und geben Sie Ihr Leben dem Herrn Jesus. Das ist eine Sache zwischen ihm und Ihnen. Da müssen Sie stille gehen und sagen, Herr Jesus, von heute will ich dir gehören. Ich will ein zweites nennen. Machen Sie bitte Schluss mit Ihrer Selbstgerechtigkeit. Jesus, heißt in der Bibel, ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Die Sünder wirklich zu erretten. Es sitzen ein Haufen Leute hier, die gehen jetzt hoch und sagen, ich bin kein Sünder. Ich bin doch kein Verbrecher. Und ich sage Ihnen, das lügen Sie. Das müssen Sie an jenem Tage vor Gottes Angesicht mal sagen. Ich bin kein Sünder. Ich habe eine Gebote gehalten. Werden Sie das sagen können? Hören Sie auf mit dieser Selbstgerechtigkeit, die sich einredet, es wäre alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Nichts. Vor Jahren mal ein Gespräch gehabt, das habe ich nie vergessen, mit einem jungen Burschen von 20 Jahren. Ich sage, mein lieber Heinz, ich sehe dich nicht mehr in unseren Bibelstunden, unserem Jugendkreis. Da sagt er, ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe mir inzwischen die Sache überlegt. Sie reden dauernd von Jesus, der für Sünder gestorben ist. Ich brauche keinen Sündenbock, der für mich eintritt. Wenn ich was übel gemacht habe und es gibt einen Gott, dann will ich vor ihm dafür gerade stehen. Dann will ich dafür gerade stehen vor ihm. Aber das ist doch lächerlich, dass ich dann Heiland brauche, der für mich gestorben ist. Da habe ich gesagt, mein Lieber, okay, du hast dich also jetzt vor dem heiligen Gott aufs Recht berufen. Du hast gesagt, ich will gerade stehen. Das darfst du. Du darfst Jesus verwerfen und sagen, ich berufe mich vor Gott aufs Recht. Aber mein Lieber, mach dir klar, in Frankreich wird man nach französischem Recht gerichtet, in England nach englischem Recht und vor Gott nach Gottes Recht. Mein lieber Junge, sage ich, wünsche dir, dass du auch nicht ein Gebot Gottes übertreten hast, sonst bist du verloren. Auf Wiedersehen. Moment, sagt er, so genau wird es ja wohl nicht drauf ankommen. Sei, wie stellst du dir den heiligen Gott vor? Hör mal, nimm mal an, ich hätte 67 Jahre gut, oder damals war ich vielleicht 55, hätte 55 Jahre gut gelebt, ordentlich, und dann hätte ich mal 3 Minuten geklaut. Und das kommt raus und ich komme vor Gericht. Da stehe ich vorm Richter. Da sage ich, Herr Richter, seien Sie mal nicht so klein. Ich nicht. 55 ordentliche, unbestrafte Jahre und 3 Minuten klauen, das hebt sie wohl auf, nicht? Wer wird denn so kleinlich sein, Herr Richter? Können Sie sich das vorstellen? Dann wird der Richter sagen, Moment mal, ich rede nicht von Ihren ordentlichen Jahren, ich rede von Ihrer Sünde. Und das Gesetz klagt Sie Ihrer Sünde willen an. Und wenn das ein irdischer Richter schon tut, dann tut es der heilige Gott auch. Meinen Sie nicht, dass Sie vor Gott angeklagt sind? Meinen Sie nicht, dass Sie Vergebung der Sünden brauchen? Meinen Sie nicht, dass Sie ein Sünder sind? Machen Sie Schluss mit Ihrer Selbstgerechtigkeit und suchen Sie den Herrn, der für Ihre Sünde am Kreuze starb und an Ihrer Stelle bezahlt hat, und nehmen Sie ihn an. Und bekennen Sie ihm Ihre Sünde und sagen Sie, Herr, ich werfe sie dir hin und ich möchte jetzt deine Gnade haben. Wasche mich auch mit deinem Blute. Das Dritte. Also machen Sie auch Schluss mit Ihrem fadenscheinigen Unglauben, machen Sie Schluss mit Ihrem fadenscheinigen Selbstgerechtigkeit. Machen Sie Schluss mit den Dingen, von denen Sie ganz genau wissen, dass sie Sünde sind. Ich weiß von einem Mann, der lebt im Ehebruch. Ich habe ihn gestellt, Sie machen Ihre Frau unglücklich, Sie werden in die Hölle kommen. Da sagt er, das ist doch Unsinn. Ich will Ihnen das mal erklären, nicht? Meine Frau versteht mich nicht. Und dann hat er mir große Geschichte erzählt. Er weiß genau, es ist Sünde. Es sind Menschen, die leben im Streit. Sie sagen, der andere hat angefangen. Es gibt nur Streit, wo der andere angefangen hat. Es hat kein Mensch je einen Streit angefangen hat. Nie wahr? Es geht immer der andere angefangen. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass in Gottes Augen Streit so gut wie Mord ist. Warum machen Sie nicht Schluss? Was soll ich tun, sagen Sie? Brechen Sie mit klar erkannten Sünden. Ich möchte am liebsten eine Minute Pause machen, dass jeder mal überlegt, was ist in meinem Leben nicht in Ordnung? Womit müsste ich jetzt eigentlich Schluss machen? Wissen Sie ganz genau. Meinen Sie, Jesus kann seine Gnade Ihnen geben, wenn Sie weiter sündigen wollen? In der Bibel heißt es, man soll umkehren. Der verlorene Sohn hat sein altes Leben hinter sich gelassen. Sie dürfen beladen und ungläubig zu Jesus kommen, wie Sie sind. Aber machen Sie Schluss mit den Dingen, die Sie ins Verderben bringen. Ob das Lüge oder Unehrlichkeit mit Geld sind oder Krach mit anderen Menschen oder irgendetwas, was Sünde ist. In den vielen dieser Briefe, die ich so jeden Abend kriege, da kommt immer wieder solche Briefe, wo Leute hochgehen und sagen, das ist zu hart, was du sagst. Das ist nicht Sünde. Dinge, die ich oft gar nicht genannt habe. Das spüre ich, wie unsere Gewissen rebellieren gegen die Herrschaft Jesu Christi in unserem Leben. Sie können nicht zum Glauben kommen, wenn sie nicht den Mut haben, ihr Leben Jesus so zu geben, dass auch Schluss gemacht wird mit manchem, womit Schluss gemacht werden muss. Ich kann es nicht lange ausführen. Sehen Sie, ich muss Ihnen wieder eine kleine Geschichte erzählen. Das war im Anfang des Nazireiches. Solange ist das her. Und da hatte ich mal mit einem hohen Lametta-Träger zu tun. Also Lametta nannten wir die jungen Leute, die Silber und Gold, das sie an ihren Rücken hatten, wie die Pfauen. Ich bin mit Zittern und Zagen zu dem Mann hin, die Pfarrer galten damals gar nichts. Und dann hat dieser Mann erstaunlicherweise mich nicht einfach rausgekegelt, sondern hat also mich freundlich angehört. Und wie wir fertig waren, sage ich, hören Sie mal, ist mir selten passiert jetzt, dass mich einer freundlich behandelt. Da möchte ich Ihnen danken dafür. Und weil Sie so nett waren zu mir, möchte ich Ihnen ein großes Geschenk machen. Ich möchte Ihnen meine Botschaft sagen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da guckt er mich an und sagt, Sie brauchen mir gar nichts weiter zu sagen. Meine Eltern sind fromme, gläubige Leute. Und das weiß ich von Jugend auf. Aber, und dann nahm er einen großen weißen Aktenbogen, einen Bleistift und zog mitten durch einen Strich. Und dann sagt er, sehen Sie, Herr Pfarrer, ich weiß das alles. Und ich weiß, wenn ich es haben wollte, müsste ich über so eine Grenze rübergehen. Ich stehe dicht, der zeigt ja neben den Strich, ich stehe an dieser Grenze. Ich müsste den Schritt wagen ins Reich Gottes, in die Arme Jesu. Ich müsste einen Schritt wagen. Und dann kam es etwas verlegen, aber das erlaubt mir meine gesellschaftliche Stellung nicht. Und dann ging ich. Sehr betrübt. Er ist längst tot. Seine gesellschaftliche Stellung wird ihn nicht retten in der Ewigkeit. Der hat es begriffen. Ich muss einen Schritt über eine Linie tun. Haben Sie dazu Mut? Also, brechen Sie mit klar erkannten Sünden. Das war das Dritte. Jetzt kommt mein vierter Punkt. Fangen Sie mal an zu beten. Können Sie beten? Sie können vielleicht ein Verschen runterschnurren. Also wissen Sie, unter Beten gibt es ja Vorstellungen, da sträuben sich meine Haare, wenn ich welche hätte. Da bin ich noch neulich in einem Hause, da kommt die Mutter und sagt, ja, wir sind auch gut christlich, komm mal her, Klärchen. Oder so ein Kind von 4 Jahren, das kann schon so schön beten, bet mal dem Pastor was vor. Und dann fing das Kind an. Ich unterbrach, ich dachte, Schluss, bet dem Pastor was vor, ich bitte Sie um alles in der Welt. Nicht? Das ist kein Beten. Beten heißt, mit dem Gott, der in Jesus da ist, sprechen, dass ich ihm mein Herz ausschütte. Haben Sie schon mal gebeten? Ja. Das erste Gebet, ne? Das ist schwierig. Ein Mann namens Bischof Robinson, so ein englischer Bischof, hat ein fürchterliches Buch geschrieben. Gott ist anders, vielleicht haben Sie mal gehört. Und da hat er gesagt, der moderne Mensch könnte überhaupt nicht mehr beten. Das glaube ich auch. Aber das ist doch nicht gegen Beten gesagt, sondern gegen modernen Menschen, finden Sie nicht? Und da will der Bischof nun die ganze Christentum umkrempeln, weil der moderne Mensch nicht beten kann. Da würde ich viel lieber sagen, dass die modernen Menschen manchmal wieder lernen. Finden Sie nicht? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die muss ich Ihnen erzählen. Da gingen 2 Männer in die Kirche. Der eine, der war Presbyter und angesehener Kaufmann. Der ging rein durchs Portal, der Küster sagt guten Tag und dann ging er leicht nach vorne. In der Bibel steht es ein klein bisschen anders, aber so ungefähr war es. Und der andere hatte ein ganz dreckiges Leben hinter sich und auf einmal packte ihn Heimweh nach Gott. Das gibt es, Heimweh nach Gott. Und da ging er rein und dann, wie er drin ist, wacht er gar nicht nach vorne und denkt, da passe ich gar nicht rein. Und bleibt hinten stehen. Und denkt, wie bin ich weit weg von Gott. Und da seufzt er bloß, Gott sei mir Sünder gnädig. Sie fragen mich, warum ich nicht weitermache. Sehen Sie, hat mir einer gesagt, es regnet, es predigt, das geht einfach so weiter, ganz egal, was passiert. Das kann ich nicht. Ich muss mit Ihnen reden. Wenn Sie einen dummen Schöpfen, kann ich mit Ihnen reden. Alles wieder da? Gut. Der andere bleibt stehen und sagt bloß auf einmal aus Herzensgrund, Gott sei mir Sünder gnädig. Und da sagt Jesus, der die Geschichte erzählt, dass im Himmel Freude war, Jubel durch himmlischen Räume ging, dass der Mann gerechtfertigt vor Gott in sein Haus ging. Ein erstes kümmerliches Gebet. Und doch ein Riesenereignis. Ich will Ihnen deutlich machen, wie. Sehen Sie, ich war dabei, wie meine Frau ihr erstes Kind bekam. Sie hat es zu Hause bekommen. Und sie wollte, dass ich die Not mit ihr durchstehe. Die meisten Männer wissen gar nicht mehr, was die Frauen da durchmachen. Und wie ich vor meiner Frau verzweifelte. Und auf einmal höre ich da, sah nur ihr Gesicht an, nicht? Mit ihrem Kopf so fest, und auf einmal höre ich da hinter mir ein leises Quäken. Ein kleines Stimmchen. Es war kein Konzert. Nur ein kleines Quäken. Und da liefen mir angehört die Tränen übers Gesicht. Da dachte ich, der erste Lebensschrei eines neuen Lebens. Und sehen Sie, der Mann, der betet, Gott sei mir Sünder gnädig, war der erste Lebensschrei eines Lebens aus Gott. Vielleicht sagen Sie heute Abend mal einen Satz zu Ihrem Heiland. Und dann kommt der Himmel in Bewegung, dann ist der erster Lebensschrei eines neuen Lebens. Riskieren Sie es mal. Und wenn Sie bloß sagen, Herr, lass mich dich finden. Oder Herr, errette mich doch auch. Oder führe mich zum Glauben. Oder vergib mir meine Sünde. Fangen Sie mal an, den ersten Lebensschrei zu tun. Dies Kind hat nachher vernünftig sprechen gelernt. Aber am schönsten war doch der erste Lebensschrei, nicht? Und so geht es mit unserem Beten, das kann man nicht gleich großartig, außer Pastor, der hat ein Buch in der Hand und liest das ab. Aber das ist ja eigentlich auch noch nicht ganz das Richtige, verstehen Sie? Fangen Sie mit dem ersten Lebensschrei an und dann lernen Sie das Beten. So kommt man zum Glauben. Glauben ist ein Ich-Du-Verhältnis. Ich glaube nicht etwas, sondern Glauben ist ein Ich-Du-Verhältnis zwischen meinem Herrn und mir. Und da muss gesprochen werden, ne? Da rede ich zu ihm und der nächste Punkt, er redet zu mir. Er redet zu mir durch die Bibel. Und das ist der nächste Punkt, Sie müssen anfangen, die Bibel zu lesen. Fangen Sie mal an. Liest doch heute kein Mensch mehr. Kennt doch die schöne Geschichte, nicht wahr? Das habe ich mal gesagt. Da hat einer erklärt, die Evangelischen, die singen am Reformationsfest immer feste Burg, da heißt am Schluss, das Wort, sie soll lassen starren und lassen sie starren auf dem Bücherbrett und holen es ja nicht runter und denken, da steht es gut und richtig. Und so hat das Luther gar nicht gemeint, nicht? Oft, wenn ich in die Häuser komme, dann heißt es, ja, wir haben noch so eine alte Bibel, der Pastor von 1722, von unserer Urgroßmutter Karlchen Hosemann, und da wird das so im Vöbel angeschleppt. Was todsicher keiner liest, nicht? Bei allem Respekt vor den alten Bibeln, ich empfehle Ihnen, kaufen Sie sich mal ein kleines neues Testament, in Leder gebunden. So, kleiner wie meine Hand. Hier gibt es entzückende Ausgaben. Kaufen Sie sich mal so eine moderne Ausgabe des Neuen Testaments. Und dann setzen Sie jeden Tag eine Viertelstunde an, wo Sie drin lesen. Einfach mal hören. Da redet nämlich Jesus mit Ihnen. Vielleicht gibt es Stellen, wo Sie gar nicht verstehen. Lesen Sie ruhig weiter. Lesen Sie ruhig weiter. Ich pflege das meinen Jungs, die kennen das schon, immer so zu erklären. oder ich pflegte das, ich bin ja heute nicht mehr, pflegte Ihnen das so zu erklären. Wenn mir mal so ein Farmer in Brasilien erzählt, wie er darüber kam, bekam er ein Land los und wie er hinging, war es ein Stück Urwald. Da hat er Bäume umgesehen, umgesägt und Stumpen und Felsen rausgegraben und eines Tages war er so weit, dass er zwei Ochsen vorspannte und zum ersten Mal pflügte. Drei Schritte gepflügt, bumm, saß der Pflug fest. Was macht er jetzt? Geht er nach Hause, holt Dynamit, sprengt den ganzen Pflug und den Felsen und die Kühe und alles in Luft? Nein. Er führt den Pflug drumherum und pflügt weiter. Zwei Schritte sitzt er fest an einem Baumstumpf. Und so geht das. Und wenn er am Schluss fertig ist, da sieht es noch kläglich aus. Aber er sät und erntet schon einiges. Und wenn er nächstes Jahr pflügt, dann ist wieder besser. Da sind schon eine Reihe Stumpen und Felsen rausgemacht. Da geht schon viel glatter. Und dritte Mal geht es noch glatter. Und so müssen Sie die Bibel lesen. Sie fangen an. Fängt mit dem Geschlechtsregister an. Verstehe ich. Nur weitermachen. Flug drumherum führen. Auf einmal kommt ein Wort. Jesus, gleich im ersten Kapitel, wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Bumm, haut ein. Nicht, das passt ja für mich. Nicht, lesen wir jeden Tag eine Viertelstunde und bieten dabei, Gott, gib mir auch Licht. Lass mich auch verstehen. Lass mich auch verstehen. Erleuchte mein Herz und mein Gehirn und meine Seele. Und dann möchte ich Ihnen noch ein letztes sagen. Gehen Sie auch dahin, wo Sie klar Gottes Wort hören können. Ich stehe nicht an zu sagen, es gibt heute Kanzeln in Deutschland, wo ein verdünntes Evangelium gepredigt wird, ging ich nicht hin. Also für Limonade habe ich kein Interesse, aber für den Freudenwein des Evangeliums, das kriegen Sie schon raus. Es sind überall Prediger, Pfarrer, Zeugen, die ins Evangelium sagen können. Gehen Sie unter Gottes Wort. Da sagt mir uns einer, ach wissen Sie, ich bin so Individualist. Also Sie werden nie zum lebendigen Glauben kommen, wenn Sie sich nicht zu Christen halten. Da, wo Gottes Wort verkündigt wird. Und da möchte ich Ihnen zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen und damit schließe ich ihn heute Abend ab. Hat mir mal ein junger Mann gesagt, erzählen Sie doch nicht eine Geschichte von einer alten Frau. Aber das war als junger Mann gedacht. Die alte Frau hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Die habe ich kennengelernt, eine Witwe eines Bergmanns. Und ich traf nacheinander drei Ingenieure, die durch sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Da merkte ich, was von der Frau für Kraft ausgegangen ist. Und da habe ich sie aufgesucht und habe sie kennengelernt. Und da hat sie mir erzählt, wie sie zum Glauben kam. Da hört sie, sie wohnt in einem Vorort, der heute mit Essen zusammengewachsen ist, Stoppenberg. Heißt der, wir nennen Korkenhügel nicht, Stoppenberg. Und da liest sie in der Zeitung, dass in der Pauluskirche zwei neue Pfarrer eingeführt werden. Und da sagt sie ihren Freundin, das ist immer eine große Sache in Essen, komm, da gehen wir hin. Dann wandert sie durch die Felder nach Essen bis zur Pauluskirche, ist dreiviertel Stunde Weg. Und die Kirche, diese riesige Pauluskirche, ist schon rammelvoll. Und sie stellen sich hinten hin. Und da wurde ein Mann eingeführt, der in Essen eine tiefe Wirkung hatte, der hieß Julius Dammann. Da hat mir die Frau erzählt, Julius Dammann trat auf die Kanzel zum ersten Mal und las das Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sonst ewige Leben haben. Und dann beugte er sich vor und sagte, von den 100.000 von Wörtern der Bibel fürchte ich kein so sehr wie das Wort verloren. Man kann ewig verloren gehen. Dass ein Gott aufgibt, das ist die Hölle. Die Frau hat mir erzählt, ich stand da als junges Mädchen hinten, von da habe ich nichts mehr gehört. Es schlug wie ein Blitz ein, ich bin ja auch verloren. Ich habe ja keinen Frieden mit Gott. Ich habe keine Vergebung der Sünden. Ich bin kein Kind Gottes, ich bin verloren. Sie sagt, ich bin nach Hause gegangen wie im Traum. Nach 3 Tagen sagte mein Vater, bist du krank? Wir suchen, den Eltern zu erklären, die sagen, du hast einen Vogel, du hast kranke Nerven, nicht? Sie kann es keinem Menschen deutlich machen, die Todesangst, ich bin verloren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und trotzdem wünsche ich Ihnen, dass Sie das erleben. Dass Sie die Wirklichkeit des Heiligen Gottes kennenlernen und wissen, ich bin verloren. Sie sagt, ich bin 4 Wochen rumgelaufen, völlig unbrauchbar, und dann lese ich Pfarrer Dammann Predigt wieder. Und da ist sie wieder nach Essen gelaufen von Stoppenberg. Da sagt sie, auf dem ganzen Wege habe ich gebetet, mir fiel nur ein Gebet ein, ein Liedervers. Eins ist Not, das war früher im Gesangbuch, eins ist Not, ach Herr, dies eine Lehre mich erkennen doch. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch. Das hat sie auf dem ganzen Weg gebetet. Und dann kommt sie in die Pauluskirche, Dammann predigt, alles ist schon überfüllt, sie hat wieder keinen Platz, sie muss hinten stehen. Und dann betet sie nochmal, eins ist Not, ach Herr, dies eine Lehre mich erkennen doch. So, und da ist ein Lied angeschlagen, sie schlägt es auf und zu ihrem Erstaunen ist es genau dies Lied. Eins ist Not, ach Herr, ist eine. Da denkt sie, wenn das alle beten, singen, dann muss doch was passieren. Und dann steigt Pfarrer Dammann auf die Kanzel und liest den Text vor. Johannes 10. Jesus spricht, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Amen. Da hat sie mir später erzählt, jetzt war ich zum 2. Mal in der Kirche und habe gar nichts gehört von der Predigt. Denn in dem Augenblick war alles klar. Jesus, der gekreuzigt auferstanden, ist die Tür zum Leben. Ich ging durch, ich hörte von der Predigt nichts mehr, mir genügte es und trat ins Leben ein. Ich pflege die Geschichte oft zu erzählen, wenn ich Leute treffe, die sagen, ach, ich gehe nicht in die Kirche, ich kann die Luft nicht ertragen, ich gehe lieber in den grünen Wald, wo die Vöglein singen und die Bäume rauschen und so, irgendwas komisch. Dann sage ich, die Frau wäre nie zum Glauben gekommen, wenn sie nicht dahin gegangen wäre unter Gottes Wort. Und wenn sie noch so wenig gehört hat, verstehen Sie? Wenn sie noch so wenig gehört hat, das hat sie zum Herrn Jesus geführt. Darf ich alle meine Ratschläge noch einmal zusammenfassen? Ich wiederhole sie noch einmal. Was soll ich tun, dass ich zum Glauben komme? Machen Sie Schluss mit Ihrem fadenscheinigen Unglauben. Werfen Sie Ihre Selbstgerechtigkeit über Bord. Tun Sie einen Schritt über die Grenze. Fangen Sie an zu beten. Und fangen Sie ans Neue Testament zu lesen. Und halten Sie dorthin, wo Gottes Wort zu hören ist, wo Sie weitergeführt werden. Ich bin jetzt in meinen Vorträgen zu Ende. Ich kenne die meisten von Ihnen nicht. Ich habe eine große Dankbarkeit im Herzen, dass Sie sich bereit gefunden haben, mir zuzuhören. Wenn man eine Botschaft im Herzen hat, dann ist es schlimm, wenn keiner kommt, nicht? Und so danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich weiß nicht, ob wir uns mal wieder treffen. Bestimmt werden wir uns in der Ewigkeit treffen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie da zu Rechten Jesu stehen. Als Leute, die durch ihn für Zeit und Ewigkeit gerettet sind.